So, ich habe mich gefreut auf das Wort von heute. Frühstück mit Jesus, so letzte Botschaft vor der Sommerferien. Ich möchte eigentlich damit anfangen, dass ich euch eine Geschichte erzähle. Die Geschichte spielt am See Tiberias in Galiläa. Und es ist so später Nachmittag, früher Abend, Tagessitz hat sich langsam gekleidet und so. Und es sind 7 junge Männer, hängen am See rum, chillen ein bisschen vor sich hin. Das war der Petrus, der Thomas, der Nathanael von Kana in Galiläa. Dann die beiden Zebedäus-Söhne und 2 junge Männer, die nicht namentlich genannt werden. Die Söhne von Zebedäus, die hatten nochmal einen Übernamen gehabt. Wer weiss das? Donnersöhne. Den Namen hat Jesus ihnen gegeben. Das ist speziell. Und wie haben die mit Namen noch geheissen? Johannes und Jakobus, genau, sind Söhne von Zebedäus. Irgendwann im Laufe der Zeit steht der Petrus auf, streckt sich und sagt, hey, ich gehe fischen. Und dann sagen die anderen unisono, wir kommen mit. Okay, sie wandern oder laufen an das Ufer runter, richten das Boot von Petrus, weil der Petrus und die Söhne von Zebedäus, das sind Berufsfischer gewesen. Also sie richten das Boot und fahren auf den See raus. Stunde für Stunde vergeht, die ganze Nacht, und sie haben keinen Schwanz gefangen. Und ich würde, das ist jetzt eine Behauptung von mir, ich würde sagen, das war wahrscheinlich ziemlich außerordentlich gewesen. Berufsfischer, die haben gewusst, wo die Fische rum sind und so, und sie finden keinen Schwanz. Ganze Nacht unterwegs, wahrscheinlich müde, hungrig. Sie fahren am Morgen bei der Morgendämmerung, es ist angenehm kühl, fahren sie zurück ans Ufer und sind etwa 100 Meter vom Ufer weg, da sehen sie einen Mann stehen. Und der rief dann, hey Kinder, bringe dir etwas Fisch fürs Morgen. Und sie, nein, wir haben keinen Schwanz gefangen. Und dann sagt er, rührt doch das Netz auf der anderen Seite, auf der rechten Seite vom Boot raus. Dann werdet ihr Fisch fangen. Wahrscheinlich haben nicht alle auf das reagiert. Die einen sind wahrscheinlich einfach voll im Schiff hängen geblieben und haben gedacht, hä, was soll das? Was ist das für ein Typ? Kennst du den? Und wer hat der überhaupt reinzureden? Kommt der überhaupt raus beim Fischen? Also nach dieser Anweisung hat er keine Ahnung vom Fischen, oder? Aber mindestens einen oder 2, vielleicht auch 3, haben das Netz nochmal genommen und auf der rechten Seite rausgeschmissen. Dann ist es eine Weile gegangen. Und plötzlich hat sich das Wasser angefangen zu bewegen. Und hat Licht angefangen zu köcheln. Und man hat wirklich können meinen, die Fische seien freiwillig in das Netz hineingeschwommen. Auf jeden Fall rufen sie die anderen im Boot und sagen, kommen wir mal schauen. Und alle hängen über die Reling raus und man sieht, wie das Wasser köchelt und fängt an zu kochen, wie wenn da ganz, ganz viele Fische drin sind. Spezieller Moment. Auf jeden Fall sagt der eine, das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte, zum Petrus, lernt sie sagt, hey Petrus, das ist doch. Und wo der Petrus gehört hat, dass das der Herr ist, zieht er sich seinen Umhang an, gürtet dazu, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Das ist typisch Petrus, oder? Er ist der Impulsive. Die anderen haben es nicht ganz so einfach gehabt, müsst ihr euch vorstellen. Das Netz war so voll gewesen, sie konnten es nicht ins Boot ziehen, weil das hat man in der Regel gemacht, man hat es im Boot ausgeleert und obwohl sie noch 7-1 6 gewesen sind, 6 junge Buschbri Posten, haben sie es nicht geschafft. Das heisst, sie müssen mit dem Schiff, mit dem schweren Netz, im Schlepptau ans Ufer rudern. Das ist ja auch schwierig zum Lenken und zum Rudern und so. Und sie mühen sich ab, kommen natürlich ein bisschen später an. Aber wo sie so richtig Ufer kommen, dann zieht dann plötzlich so einen Duft durch die Nase, oder? Grillierter Fisch. Weisst du, wie fein? Magensäfte laufen zusammen, der Speuz und so. Und umso näher, dass sie ans Ufer kommen, sehen sie, hey, da hat sie ein Kohlenfeuer. Die drauf liegt Fisch und es hat Brot und eben den Mann. Und dann sagt er zu ihnen, hey, bring mal ein paar von diesen Fischen, die ihr gefangen habt. Und es ist wieder der Petrus, der speedet, holt noch mal ein paar Fische, sie knallen es auf den Grill, müssen wahrscheinlich ein Moment warten, bis das neu ist und so. Und am liebsten hätten die 7 Männer den Mann gefragt, bist du Jesus? Aber sie hatten nicht den Mut, weil tief innen haben sie gewusst, er ist es. Er ist es. Später haben sie die Fische auch gezählt. Da verstehe ich absolut, dass alle von uns, die Zahlen und Statistiken lieben, du willst wissen, was du gefangen hast, oder? Die haben irgendwann nachher haben sie die Fische gezählt. Das sind 153 Fische gewesen und grosse. Also heftig, wirklich heftig. Und dann irgendwann sagt Jesus, hey, kommt an, Kinder, essen. Und sie sammelt sich ums Feuer und so. Und Jesus nimmt das Brot, bricht es, verteilt seine Jünger, er nimmt den Fisch, verteilt ihn. Und ich weiß nicht, wie man das damals gemacht hat. Also Fisch verteilen von Hand. Ich meine, Jesus hat seine Finger voll Fisch gehabt, vielleicht hat er es auch abgeschleckt. Gell? Das sind alles so Sachen, die in der Bibel nicht liest. Aber natürlich auf jeden Fall irgendwie auch stattgefunden haben. Gut, soweit die Geschichte. Ein paar Vorbemerkungen, bevor wir ein bisschen tiefer gehen. Die Geschichte ist passiert in der Zeit zwischen der Auferstehung der Toten und der Auffahrt. Das sind etwa 40 Tage. Es heisst dort, dass Jesus ihnen wiederholt erschienen ist und sie noch mehr über das Reich Gottes gelehrt hat. Was die Zeit unterscheidet von der Zeit vorher, ist sicher, die drei Jahre vorher, da sind sie fast täglich zusammen gewesen. Aber jetzt in dieser Zeit ist er ihnen nur punktuell erschienen. Das ist einmal das eine. Und dann heisst am Schluss, das ist das dritte Mal nach der Auferstehung der Toten, dass er der Jünger erschienen ist. Dann kann man sich fragen, warum sind sie in Galiläa? Die einen haben schon gesagt, ja, die sind so desillusioniert gewesen, sind einfach zurück zu ihren Berufen. Nein, Jesus hat ihnen eigentlich gesagt, geht nach Galiläa und ich werde euch dort erscheinen. Also das war ein Kosmos-Schritt gewesen. Und jetzt lassen wir uns mal ein bisschen tiefer da reintauchen. Etwas, was mich angesprochen hat. So. Okay. Irgendwie. Kannst du mit dem Cursor raus, dann kann ich nämlich selber schalten. Sag mal. Okay, dann musst du halt den ausschalten. Gut. Kannst du noch eine weiter? Das ist die Passage, wo Jesus ihnen sagt, hey, rühret das Netz auf der rechten Seite raus. Das finde ich wirklich sehr speziell. Und Jesus demonstriert wieder einmal mehr die ungeahnten Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, im Reich Gottes. Es ist ja nicht so, dass das erste Wunder wäre. Oder? Aber mich manchmal erstaunt, vielleicht leidest du manchmal auch darunter, dass du nicht mehr Glauben hast für irgendwelche Sachen. Aber ich denke, die Jungs sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, sind bei den heissesten Storys dabei gewesen und haben sich trotzdem immer wieder einfach schwer da zu glauben, dass das ganze Übernatürliche mit Jesus, dass das möglich ist. Und er hat sie immer wieder herausgefordert. Und ich glaube, es ist auch eine Antwort, dass das Ausrühren vom Netz und der Fischfang, der völlig unkonventionell ist, ich glaube, das ist wirklich auch eine Botschaft an uns. Ich meine, hey, wie oft stehen wir in Situationen, wo wir einfach anstehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo wir unsere Mittel ausgeschöpft haben, als Profis, als kompetente Leute, Eltern, weißt du, was ich, Lehrer, Lehrerinnen. Und obwohl wir das Beste gegeben haben, hat nichts rausgeschaut. Und ich habe den Eindruck, Jesus möchte ihnen wie zeigen und auch uns sagen, hey, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist nicht das Ende. Vertraut mir. Und wir unseren Herzens- und Gedankenhorizont irgendwo erweitern. Dass wir nicht auch nur allein auf eigene Leistung vertrauen. Das ist vielleicht ein nächster Punkt. Dass wir denken, hey, wenn ich es nicht schaffe, dann ist sowieso Game Over. Dass wir zwar unsere Leistung bringen, aber auch dort wieder, es gibt so einen bekannten Vers, den Christoph Hartmann über Jahre ihn immer wieder gebracht hat, nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, oder? Und das sprengt wirklich eine Grenze. Ich habe einmal so etwas ganz Kleines in die Richtung erlebt, als ich noch als Automechaniker gearbeitet habe, bin ich mal an einem Auto dran gewesen, habe die Huben offen, hänge über dem Motorraum, mache irgendetwas am Vergaser, dann geht mir ein Schräubchen ab in den Motorraum rein. Und was machst du? Klar, du nimmst eine Taschenlampe, hängst drin rein, schaust und suchst und machst. Und in dieser Zeit kommt 3-mal der Gedanke, schüttle das Auto. Und das habe ich ja nicht in der Gewerbeschule nicht gelernt, oder? Weißt, als Automechaniker schüttelst du nicht Auto. erst beim dritten Mal habe ich auf das reagiert und so gemacht, dann fällst du rüber unten raus. Also das sind so ganz kleine Sachen, wo du denkst, wow, cool, hey, mit Jesus gibt es keine Grenzen, könnte man sagen. Und etwas anderes ist ein Zeugnis. Ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, und ich weiß nicht mehr genau, ob ich das auch richtig kann erzählen, aber ich probiere es gleich. Es ist um eine Firma gegangen, wo ein Mitarbeiter zum Chef kommt und sie sind zusammen in Gespräch und so. Und dann tut der Mitarbeiter sich ein bisschen auslassen über einen anderen Mitarbeiter. Weil der hat er gerade vor 2-3 Tagen gesehen, in seinem Büro 10-15 Minuten zum Fenster rausschauen und nichts machen, nicht produktiv sein. Oder? Und dann wollte er den beim Chef ein bisschen anschwärzen. Und dann sagt der Chef nachher, weißt du was, durch diese 10-15 Minuten haben wir 300'000 Franken gespart, weil er eine Lösung für ein Problem gefunden hat. Und der zum Fenster rausgeschaut hat, war ein Gläubiger, ein Christ. Und ich vermute schwer, dass der gebetet hat. Also, das sind so, wahrscheinlich habe ich schon so mehr Zeugnis gehört, aber wahrscheinlich geht es so ähnlich wie mir. Manchmal haben es braucht brutal viel, bis wir in Engpässe, oder wenn wir an Grenzen kommen, an so etwas denken, dass Jesus unkonventionelle Lösungen parat hat. Also, wieso sollen wir das machen? Ich glaube, mit seinen Möglichkeiten rechnen, das ist, glaube ich, etwas, was Jesus uns immer wieder herausfordern will. Und jetzt auch in dieser Situation seine Jünger. Übergeistliche, ich könnte jetzt vielleicht daraus eine Lehre ableiten und sagen, wir fischen nicht mehr konventionell, wir fischen nur noch, wenn der Herr zu uns redet und nur noch dann, oder? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, gell? Jesus hat ihnen nicht gesagt, sie sollen aufhören fischen. Er hat nicht gesagt, hey, von jetzt an müsst ihr nicht mehr so fischen. Von jetzt an immer auf der rechten Seite, das ist Fakt. Nein, sie haben nachher genau gleich wieder weiter gefischt, aber das gehört einfach dazu. Warten auf eine Antwort von Gott. Und sie sind normal ihrem Gewerbe nachgegangen. Aber mit Gott rechnen in allem, was wir machen, das ist ganz gleich, wo du stehst. Dort innen mit Gott rechnen, mit dem Unmöglichen rechnen, das ist, glaube ich, etwas, wo Jesus, denke ich jetzt mal, uns aus so einer Geschichte lehren möchte. Dann achtsam sein auf sein Reden. Das ist für uns nicht einfach fremd. Viele von uns wissen, wie Gott mit uns kommuniziert. Das ist nicht das Problem, ich glaube, das verstehen wir. Aber was diese Geschichte noch draufsetzt und uns herausfordert, ist, auf die Stimme von Gott hören, wenn er völlig quer redet. Wenn er völlig quer redet. Wenn du Gottes Reden suchst und er redet wirklich zu dir und es widerstrebt dir im Ganzen, weil du kompetent bist. Wenn man das nicht so macht. Weil du das noch nie so gemacht hast. Also auf diese Stimme hören. Ich weiß nicht, wie viel Berichte man von dem erzählen könnte. Etwas, das dir wirklich gegen den Strich geht, oder? Das dich befremdet. Und Gott redet manchmal wirklich so. Und das andere, vielleicht noch ein weiteres, ist, sie haben Jesus nicht erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt. Und machen es trotzdem. Und Gott erlaubt sich manchmal, durch Nicht-Christen zu uns zu reden. Oder durch Umstände, wo wir nicht würden denken, dass Gott die braucht, um zu uns zu reden. Gott hat zu mir so geredet, als ich vor vielen Jahren einen Siegenweg gemacht habe. Der Auslöser, dass ich die 5-jährige Bibelschule gemacht habe, war ein Film. Und nicht einmal ein christlicher. Jentl, eine junge jüdische Lady, wollte Tora studieren. Das sind damals noch die Männer dürfen. Was macht sie? Sie bindet sich busenflach und geht Tora lehren und verkauft sich als Junge. Und der Film, der hat mich dermaßen zu einer Opsi gemacht, dass ich richtig sagen musste, was soll das eigentlich? Was ist da los? Bis ich gemerkt habe, das ist wirklich von Jesus initiiert gewesen. Es war der Hunger von dieser Frau nach der Tora, die mich auch angesprochen hat. Und ich gemerkt, das habe ich auch und ich möchte auch gerne in eine Tora-Schule und so. Also, auf Gott hören einerseits, mit Gott rechnen andererseits, einmal nicht gerade Sachen verwerfen, die quer daherkommen oder alle anderen rundherum sagen, das ist ganz sicher nicht von Gott. Oder auch damit rechnen, dass Gott durch ganz komische Sachen redet, zum Beispiel durch Esel oder so. Und vielleicht bist du in so einer Situation, Vielleicht bist du gerade in so einem Moment, wo du noch immer nachstehst, wo du wirklich eine Lösung brauchst. Du hast alle Register gezogen, die du kennst. Du hast alle Leute an Bord gezogen, die dir helfen könnten oder was auch immer. Und du bist vielleicht gerade dabei aufzugehen und zu sagen, okay, lassen wir das und so. Die Jünger hätten können sagen, okay, nein, wir rühren es nicht rechts raus, wir gehen einfach hungrig heim und essen dort etwas. Sie hätten viel verpasst. Wahrscheinlich weiter, ist gut. Ein weiterer Punkt war, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Aber vorab noch, warum haben die Jünger ihn nicht erkannt? Warum haben die Jünger ihn nicht erkannt? Gut, man könnte sagen, das eine ist 100 Meter, das ist eine schöne Distanz, oder? Ich weiß gar nicht, wie fest dass man da muss rufen muss, dass man etwas hört. Oder wie gut, dass man jemanden erkennt. Obwohl, es ist ja nicht das erste Mal. Maria Magdalena am Grab, am Auferstag, die hat ja Jesus gesehen und hat gemeint, er sei der Gärtner. Also sie hat ihn auch nicht erkannt, erst wenn er sie anredet. Und die beiden Freunde von Jesus, die in dem Dorf Emmaus gewohnt haben und einmal mit Jesus von Jerusalem nach Emmaus laufen und auch nicht checken, dass es Jesus ist, die haben ihn auch nicht gesehen. Ihre Augen waren wie gehalten. Ich denke, dass das wahrscheinlich mit seinem Auferstehungsleib zu tun hat. Aber spannend ist ja gleich, ich meine, wir sehen gerade auf Body und wenn wir sagen, hey, schau mal, die Person, schau mal, die und die und die. Also Leute, die wir gerade beim Namen kennen, wo wir es nicht deutlich sehen und vielleicht nur von hinten. Gewisse Leute kennst du doch einfach nur am Schritt an. Oder wie sie da stehen. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso haben die Jesus nicht erkannt? Also ich denke, es gibt wirklich einen Grund. Aber der Jünger, der sagt, da sagt jener Jünger, den Jesus besonders liebte, es ist der Herr. Diese Redewendung findest du im Johannesevangelium 3-mal und du findest sie nur im Johannesevangelium. Und man schreibt sie dem Johannes zu, dem, der das Evangelium geschrieben hat. Ich weiss nicht, ob das damals eine vornehme Art war, sich nicht in die Mitte zu spielen, so in der dritten Person zu reden, oder? Da sagt der Jünger und redet von sich selber eigentlich. Und es ist spannend. Grammatikalisch, ich habe letztens mit jemandem darüber geredet, hat die Person gesagt, nein, es heisst doch, den Jünger, der Jesus liebte. Da würde also heißen, der Jünger liebt Jesus, oder? Der Jünger, der Jesus liebte. Aber wenn es heisst, der Jünger, den Jesus liebte, dann heisst es eigentlich, es ist Jesus, der ihn liebt. Und dann geht denn da, dass Jesus jemanden mehr liebt als andere? Da macht unser Gerechtigkeitsempfinden etwas Problem, oder? Ja, Jesus liebt alle, er liebt alle gleich und so. Das ist so ein klassischer Spruch, oder? Der Jünger, den Jesus liebte, was ist denn mit dem Johannes gewesen? Im Gegensatz zum Petrus, gell? Der Petrus, der impulsiv ist. Ich vermute, dass der Johannes tiefer wie die anderen gewusst hat, dass Jesus ihn wirklich liebt. Dass der Johannes gewusst hat, tiefer in Gewissheit hat, ich bin so etwas von Jesus geliebt. Und dass er auf das reagiert hat. Ich kenne da die Szene, das war gerade beim Abendmahl, was heisst, der Jünger, den Jesus liebte, ist mit dem Kopf an der Brust von Jesus gelehnt. Also sehr, sehr ein intimes Bild von einer unglaublichen Nähe und so. Ich weiß nicht, ob die anderen neidisch geworden sind. Aber ich glaube, das war der Punkt, wo ihn mehr hat gesehen wie die anderen. Und zwar mit den Herzensaugen. Gut, man hätte können sagen, ja, nein, vielleicht hat sich der Johannes noch daran erinnert, weil er ein besseres Gedächtnis hatte. Weil er hat sich an alle anderen Wunder erinnert. Und zu dieser Zeit hat es niemanden in Israel gegeben, der dermassen verrückte Sachen gemacht hat wie Jesus. Oder? Vielleicht hat er einfach ein besseres Erinnerungsvermögen gehabt. Oder hat sich an einen anderen Fischzug erinnert. Am Anfang im Lukas-Sinne gibt es noch mal etwas ganz Ähnliches, wo sie auch einen übernatürlichen Fischfang gemacht haben. Aber es ist völlig eine andere Geschichte. Dort ist auch der Petrus interessant. Nachdem sie den Fisch gefangen haben, sagte Petrus zu Jesus, Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und in dieser Geschichte rennt er auf Jesus zu. Und du merkst, hey, da ist etwas passiert in der Zwischenzeit. Da ist wirklich etwas passiert. Also, vielleicht war es das Gedächtnis von Johannes. Da würde ich jetzt bezweifeln. Und ich würde mal sagen, heute würde ich sagen, nein, es ist gerade die Herzensbeziehung gewesen, wo er irgendwie gemerkt hat, hey, das ist Jesus. Das muss Jesus sein. Petrus, das ist der Herr. Und dann kommt der Petrus in Aktion. Ich habe mir überlegt, was das für uns bedeuten könnte. Und ich glaube, wo wir immer zulegen können, ist, dass wir die Liebe von Gott persönlich nennt. Wirklich persönlich. Wir kennen das im negativen Sinn. Also wenn du selber mit mir etwas sagst und mir schräg kommt, dann nehme ich das sehr persönlich. Ah, die Seite kennen wir, oder? Aber mir gefällt das wirklich. Es wirklich persönlich nehmen, dass Jesus uns liebt. Das ist das eine. Und dann das auch erwidern. Das auch erwidern, so wie Johannes das gemacht hat. Und Nähe zulassen. Vielleicht denke ich, ja, das ist ja gar nicht so schwer. Das kann man schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Momente, wo es uns schwerfällt, Nähe zuzulassen. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Das sind Sachen wie Hemmungen, Stolz oder Angst, wo manchmal eine Einladung von Jesus ausschlägt. Wo er uns wie auch ein Frühstück macht. Oder? Und das Letzte, was mir in dieser Geschichte, die mich bewegt hat, ich nehme mal eine weiter, Nina. Es heisst dann dort, wo sie aus dem Boot steigen und an Land gehen, sehen sie das Kohlefeuer, wo Fisch brötelt und Brot ist dort. Und Jesus sagt, kommt an und essen. Kommt an und essen. Wie hat Jesus das zum Morgen gemacht? Zack, stehen. Ist das einer von seinen unzähligen Wunder? Anderen Orten, lesen wir so Geschichten, dann wissen wir offensichtlich, ist das Wunder. Hat er es zum Morgen angezaubert? Hat er es angezaubert oder hat er es selber gemacht? Wenn er es selber gemacht hat, was würde denn das heissen? Du musst ein Kohlefeuer machen. Du musst irgendwo Fisch organisieren, außer du bringst es von daheim mit. Keine Ahnung, der Markt war vielleicht auch noch nicht offen gewesen. Vielleicht hast du Fisch noch müssen ausnehmen, Brot kaufen oder den Teig selber machen und noch backen. Sich vielleicht beim Grillieren die Finger verbrennen und nach dem Grillieren schmeckst du nach Rauch und Fisch. Manchmal haben wir von Jesus so ein verklärtes Bild, oder? So ein völliges Reins. Aber er sagt, er war Mensch wie wir. Und mir gefällt das, wenn ich denke, er hat für die Jünger zum Morgen gemacht. Er hat zum Morgen gerichtet. Und ich glaube nicht, dass er das herablassend gemacht hat, so als der König, ihr Würstli, ich mache euch jetzt zum Morgen. Sondern ich glaube, aus einer unglaublichen Zuneigung heraus, aus einem so einem Herz für seine Freunde. Und dort ist auch die Frage, wo lassen wir uns von Jesus dienen? Wo lassen wir uns von Jesus bedienen? Wo können wir so Sachen von Jesus annehmen? Einer Einladung nachkommen. Eine Einladung nicht ausschlagen. Aus was für Gründen auch immer. Und die Zeiten von der Nähe geniessen. Wäre vielleicht noch glatt, sich mal einen Moment Zeit nehmen und sagen, okay, was hätte in dieser Szene alles passieren können? Das sind die 7 jungen Männer. Übrigens, die sind wirklich jung gewesen. Das ist einfach nur in Klammern. Man rechnet zwischen 18 und 20. So halbfertige Teenager, oder? Auf vielen Bildern, wenn ihr Jesus mit den Jüngern seht, sind das gestandene Männer mit Bärten und so. Ich habe mal eine Botschaft gehört, die mich sehr plausibel tut. Das waren wirklich einfach junge Leute gewesen. Das ist immer wieder interessant, wenn jemand rumläuft und so. Ist lustig, euer Blick, irgendetwas im Raum passiert. Wir machen alle so. Man kann euch erinnern, als ich mal über das predigt habe. Ja, das wiederholen. Gut, einfach diese Sachen haben mich bewegt. Und das mit dem Frühstück, das hat mich wirklich, als ich das gelesen habe, hat mich das wirklich in meinen Gefühlen berührt. Ich habe das Gefühl, das ist Jesus. Der ist so gut. Ich glaube, die Jünger, die haben sich wahrscheinlich auch wirklich geehrt gefühlt, dass Jesus für sie das Morgen macht. Okay, zum Schluss lasse ich das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Die ganzen Überlegungen, was könnte in unserem Leben heissen, das Netz auf die andere Seite rauswerfen. Wie wäre es, wenn wir mit dem experimentieren würden? Wie wäre es, wenn wir auf quere Gedanken hören würden? Achtsam sein, auch auf Führungen von Gott, die jetzt nicht in dem Sinne einfach christlich sind. Weißt du, wo du von Anfang an denkst, der Glauben und so, sondern irgendwie völlig weltlich, sag ich mal. Das Zweite ist, wie tief sehen wir? Und was braucht es, dass wir tiefer sehen können? Wie tief sehen wir? Wo erkennen wir in Umständen, wo andere gar nichts sehen? Wo erkennen wir dort in Jesus und seine Gegenwart? Und das Letzte, wo Jesus bedienen, sich bedienen lassen, dienen lassen, alle Einladung nicht ausschlagen. So, mit dem schicke ich euch in die Sommerpause.